Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation auf der Baustelle für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ja, dieses Mal geht's weiter mit Gabriel Schandl und es geht um etwas, das wir alle brauchen. Besonders in unserer lauten, stressigen und konfliktreichen Baustelle brauchen wir alle Rhetorik mit Wirkung. In Bauprojekten treffen oft viele Interessen aufeinander, verschiedene Persönlichkeiten, die haben unterschiedliche Druckpunkte, unterschiedliche Herausforderungen und die gilt es irgendwie zu vereinen. Und derjenige, der das schafft, der die gegenseitigen Interessen irgendwie zu einem Konsens führen kann, darin zwischen diesen Interessen vermitteln kann, der wird letztendlich erfolgreich seine Baustellen abwickeln. Und dazu muss ich nicht nur fachlich überzeugen, sondern eben auch sprachlich. Und wer könnte uns das besser vermitteln als Gabriel Schandl, der mittlerweile 25 Jahre Erfahrung als Trainer, Speaker in den Disziplinen Verhandlungsführung, Kommunikation, Rhetorik, Körpersprache und so weiter und so fort aufweisen kannst. Also Gabriel, herzlich willkommen im zweiten Teil zu unserem Interview.
Danke, Stefan. Schön, hier zu sein. Und weil du von der lauten Welt gesprochen hast, in der wir sind, ich bin ja gerade im Seminar und vielleicht hört man im Hintergrund so lautes Kinderlachen. Wenn nicht, dann macht es, aber wenn ja, dann war mein Gedanke gleich der, Kinder lachen mehrere hundert Mal am Tag und wir Erwachsene sind da eher im mittleren zweistelligen Bereich, also sie sind deutlich ab. Und gleich vorweg, bevor du deine Fragen stellst, die sicher wieder gut vorbereitet sind, manches mit Humor zu nehmen, wird die eine oder andere Situation auch entschärfen. Also das gleich mal als Einleitung von mir mit dem Zitat im Zusammenhang, nämlich Humor ist der Schwimmreif des Lebens. Und vielleicht braucht man den auch manchmal auf einer Baustelle.
Absolut. Humor ist sowas Essentielles. Und Humor entspannt ja auch Situationen so wunderbar. Und wenn man über sich selbst lachen kann, was viele leider nicht so wahnsinnig gut können, dann wäre das schon ein wichtiger erster Schritt. Gabriel, zwei, drei Worte noch für die, die die erste Folge vielleicht nicht gehört haben zu deiner Person. Ich habe es ja schon gesagt, 25 Jahre Erfahrung im Trainerbusiness. Wir kennen uns schon eine Zeit. Ich durfte bei dir die wundervolle Trainerausbildung genießen, wo ich unvorstellbar viel gelernt habe, meine rhetorischen Fähigkeiten noch einmal geschärft habe, meine methodischen Kompetenzen noch einmal auf ein anderes Level gehoben haben. Also bei dir ist wahnsinnig viel Erfahrung, wahnsinnig viel Kompetenz in diesen Bereichen da und deswegen steigen wir auch gleich direkt ein. Na, vielleicht eins noch, du bist Buchautor des Buches Das Beste geben und da sprichst du vom Leistungsglück. Wer die erste Folge nicht gehört hat, genau darüber haben wir in der ersten Folge gesprochen. Unbedingt reinhören, wahnsinnig viele wertvolle Takeaways von Gabriel und den ersten hast du uns ja schon gleich mal kostenfrei ins Haus geliefert mit dem Humor, ohne Frage. Danke dafür. Gabriel, steigen wir gleich ein. Du arbeitest ja in deiner Funktion mit Führungskräften aus verschiedensten Branchen. Das heißt, du hast in ganz, ganz viele Bereiche einen Einblick. Und deswegen interessiert es mich, ich bin ja sehr, 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 sagen wir, sehr eingefasst von meinen Einblicken, nachdem ich nur in der Baubranche unterwegs bin. Wie schaut es denn aus deiner Erfahrung heraus? Was sind denn die typischen Kommunikationsprobleme branchenübergreifend, die du so beobachtest und beobachtet hast?
Also es wird, Stefan, gute Frage, glaube ich, eher zu wenig kommuniziert als zu viel. Natürlich kann man Dinge auch zerreden. Und was ich zum Beispiel, womit man mich schnell mal nerven kann, sind 3- oder 5-minütige Sprachnachrichten auf WhatsApp. Ich finde, das ist ein Unart, weil da hat sich einfach keiner die Mühe gemacht zu überlegen, was will ich dem anderen wirklich sagen, weil dann genügte maximal 1 Minute. Ja, das ist so bei mir die Schmerzgrenze. Aber allein das ist doch schon auch eine Sache der Wertschätzung, nämlich bereite ich mich auf ein Gespräch vor, auf meinen Gesprächspartner. Wie sage ich ihm das? Was sage ich ihm? In welchem Ton? Da gibt's ja so viele Gestaltungsmöglichkeiten und gleichzeitig erlebe ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass wir uns zu wenig Gedanken darüber machen, was das auslöst im anderen. Passiert leider mir immer noch auch, dass ich manchmal etwas sage und hinterher mir denke, Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Ja, aber dann ist es schon draußen. Und da kann man es auch nicht mehr zurückholen. Die Körpersprache will das wieder zurück in den Mund schieben. Deswegen macht man manchmal so diese Hand schnell noch zum Mund, wenn man was Gemeines gesagt hat. Aber es geht natürlich nicht. Das ist schon draußen. Also Wörter können verletzen oder Wörter können aufbauen. Und ich glaube, es lohnt sich gerade auch als Führungskraft, aber auch für alle anderen Beteiligten, sich Gedanken zu machen über die Sprache, über die eigene, über die Kommunikation und diese auch bewusst zu wählen und zu überlegen. Weil der Vorteil ist, wir sind ja, viele von uns sind schon Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Und das wünsche ich mir auch für die Kommunikation miteinander.
Jetzt haben wir ja leider das Problem, Gabriel, dass wir, sage ich mal, geprägt sind in der Kommunikation von unseren eingeschliffenen Mustern. Das heißt, wir haben Kommunikation uns abgeschaut. Wir haben Kommunizieren ja nicht gelernt, wie man es sich vorstellt, sondern wir haben das von unseren engsten Bezugspersonen in unserer frühesten Kindheit uns abgeschaut und dadurch natürlich unreflektiert übernommen. Und deswegen haben wir genau diese Themen, oder? Die einfach aus uns raussprudeln. Und du sagst es vollkommenst richtig. Wir denken dann zu wenig nach über die Rhetorik oder über unsere Kommunikation. Das heißt, ein erster Schritt, Gabriel, wäre wirklich mal eine Bestandsaufnahme zu machen, bei sich selbst, mal bei sich selbst wirklich hinzuhören. Und zu schauen, wie kommuniziere ich, was kommt denn so aus meinem Mund raus und wie wird das, was aus meinem Mund auch rauskommt, beim anderen aufgenommen, oder?
Richtig. Und die Frage ist, hole ich mir dazu auch proaktiv ein Feedback, wie ich ankomme und wie ich wirke? Oder habe ich weiterhin einen großen blinden Fleck? Es gibt ja auch die Menschen, die die Überzeugung haben, es gibt zwei Wahrheiten, meine und die falsche. Das ist natürlich auch Bullshit, weil es gibt so viel Wahrheiten, wie es Menschen auf der Welt gibt. Und jetzt meine ich nicht Wahrheiten erster Ordnung, wie zum Beispiel, dass ein Tisch ist oder die Luft, die wir atmen, aus Sauerstoff besteht. Das sind Wahrheiten erster Ordnung, dass die Sonne aufgeht und wieder runter und der Mond aufgeht. Aber ob ich den Tag als schön empfinde oder als warm empfinde, das ist immer sehr subjektiv. Ob ich den Tisch als schön empfinde oder nicht, ist subjektiv. Und darüber zu diskutieren, ist ein bisschen müßig. Also manchmal macht es ja auch Sinn, dem anderen seine Wahrheit zu lassen und zu sagen, okay, ich höre dich, ich sehe es halt anders. Aber wir einigen uns darauf, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und dann lässt man das stehen. Ist manchmal vielleicht auch etwas, wenn es jetzt nicht zwingend gleich mal eine Lösung braucht. Manchmal passiert da der Fehler, dass ober sticht unter, dass die Führungskraft sagt, so, das machen wir jetzt, weil ich sage. Also auch ein bisschen lieblos und ohne Begründung. Da wäre gleichzeitig die Lösung dann die einfach, man kann ja auch konkret Anordnungen geben, was zu tun ist, wie etwas zu tun ist und bis wann. Aber den ein oder anderen begründenden Satz dazu zu sagen, würde ja auch helfen. Ich habe zum Beispiel, wir Eltern sind ja auch quasi Führungskräfte und wir haben uns die Baustellen mit unseren Familien daheim, jetzt im übertragenen Sinn. Aber ich habe lange Zeit probiert, meinem älteren Sohn zu sagen, du bitte schlaf nicht auf der Couch, weil das taugt mir nicht, für das hast du ein Bett. Und ich war nicht immer sehr geduldig und dann bin ich halt auch mal lauter geworden, so ein bisschen emotionaler, aber ich habe gemerkt, das macht keinen Unterschied. Ich sage trotzdem, der ist einfach, der war müde nach der Schule und so damals, ist einfach auf der Couch eingeschlafen. Und mich hat das genervt, wenn ich dann irgendwie das Licht bleibt brennen, im Fernseher läuft und ich komme am nächsten Morgen runter und der Typ liegt immer noch da. Also ich liebe ihn sehr. Trotzdem gibt es da Sachen, da bin ich einfach nicht einverstanden. Eines Tages habe ich mir überlegt, beziehungsweise hat nochmal damalige Partnerin auch empfohlen, wenn ich mich richtig zurückerinnere, diese Ehre gebührt ihr, wo sie gefragt hat, hast du ihm schon mal begründet, warum du das nicht gern magst? Und dann doch, na. Und sie so, ja, mach das einmal. Probier es aus. Und ich so, okay. So, also, ich zum Sohnemann, sagst du mal, wann das passiert ist. Du, ich hätte gern, dass du oben in deinem Bett schlafst und ich sag da, warum? Erstens transpiriert der Mensch in der Nacht. Das heißt, wir schwitzen bis zu einem Liter Flüssigkeit. Offen gestanden möchte ich das nicht in meiner Couch haben. Zweiter Punkt. Es ist für mich so ein persönlicher Rückzugsort. Ich mag da einfach gern sein. Und das ist so für mich Privatsphäre. Und du würdest mir halt helfen, wenn du, ja, wenn du einfach in deinem Bett schlafst. So. Diese zwei Gründe haben dem jungen Mann tatsächlich genügt, dass er ab dem Zeitpunkt nicht mehr auf der Couch geschlafen hat und auch nicht dort geausnet hat. Das dritte ist, habe ich gesagt, ich habe ein hohes Ordnungsbedürfnis und ich habe es gern sauber. Und wenn man auf der Couch hier ausnimmt, dann kann es einfach nicht lang sauber bleiben. Das ist halt bei Kindern so. Gut. Auf jeden Fall hat es funktioniert unterm Strich. Und ich dachte mir schon, ja, so eine einfache Strategieänderung, nämlich eine Begründung dazu zu sagen, weil dort, wo ich quasi den Chef raushängen habe lassen, so, du machst das jetzt, weil ich sage, und das ist mein Haus, und dass dir die Sorge von, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, ja, hat vielleicht früher funktioniert, aber heute nicht mehr. Und ich glaube, das wäre auch für jede Baustelle gut, dass man einfach Dinge ganz klar anspricht, aber auch in Wertschätzung. Wertschätzung heißt auch, ich nehme mir kurz Zeit, um dir das zu erklären. Das heißt nicht, dass der Chef immer alles begründen muss, was er sagt. Aber sich kurz Zeit zu nehmen und dem anderen das deutlich zu machen, warum. Wenn ich das Warum verstanden habe, folge ich ja der Idee viel leichter und viel schneller.
Also das heißt, einfach die anderen mitzunehmen und abzuholen und da einen gemeinsamen Spirit zu erzeugen, zu versuchen, das hilft natürlich ungemein, damit man da eine gemeinsame Basis erzeugen kann. Jetzt haben wir
Genau.
ja in der Baubranche oftmals ein bisschen einen härteren Gesprächston. Es geht oft rauer zu, wird uns zumindest nachgesagt. Und ich glaube, das stimmt auch, dieses Bild, das so nah im Außen besteht. Spielt das irgendeine Rolle, wenn man in so einem Umfeld wie auf der Baustelle kommuniziert? Gibt es da bestimmte rhetorische Prinzipien, die in diesem Umfeld gar nicht funktionieren, beziehungsweise irgendwelche Werkzeuge oder ein Kommunikationsverhalten, das für so ein Umfeld besser tauglich ist?
Also, ich find's, bin ein großer Fan von klarer Kommunikation und direkter Kommunikation. Menschen schätzen es, wenn man mit ihnen offen und ehrlich ist. Aber man muss dabei ja nicht unfreundlich werden. Ich glaube, das vermischen wir manchmal. Man kann sehr klar und direkt sein und trotzdem einen gewissen einen Respekt haben, eine Wertschätzung für den Menschen. Das merkt er dann auch. Gibt ein Beispiel. Sage ich jemanden, du bist das Problem? Oder sage ich jemanden, du, wenn du das Werkzeug so benutzt, dann müssen wir nächste Woche gleich ein neues kaufen, weil es kaputt geht und das gibt unser Budget nicht her. Weißt du, das haben wir so anders besprochen. Ich wünsche mir, dass du das auch so umsetzt. Oder ich erwarte mir von dir, dass du das umsetzt und ich glaube, du kannst das auch. Du hast ja Ahnung von der Materie, also komm, bitte schau drauf. So, Punkt. Weißt du, auf dem Punkt, aber auch wertschätzen, auch mit einem Glauben, auch mit einem, man redet davon du oder ich Botschaft. Ein Vorwurf, da werfe ich jemandem was vor und sage, du bist, das ist schlecht, da wehrt sich der andere still oder laut und kann das nicht wirklich gut annehmen. Und die Ich-Botschaft ist zu sagen, du, das und das habe ich beobachtet, das hat das und diese Auswirkung an das besprochen hätten wir es, was ist denn los, wie siehst du das? Also sich auch der Meinung einzuholen, auch mit Fragen zu arbeiten und dann am Schluss ganz klar zu sagen, wie erwarte ich es mir? Und dann in Kombination mit dem Glauben, du, ich glaube, du schaffst es auch. Also es gibt aus dem Harvard-Modell in der Verhandlungstechnik den Satz, sei weich in der Person, aber hart in der Sache. Und das finde ich nicht nur für Verhandlungen essentiell, sondern auch für Kommunikation. Ich muss mit dem, was du tust, nicht einverstanden sein, aber deswegen muss ich dir nicht als Mensch fertig machen. Und ich bin da inzwischen sehr dünnhäutig, wenn mal jemand da ungut kommt. Also ich habe auch lernen müssen, da Grenzen zu setzen. Früher habe ich nie gewusst, wie geht das. Das hat mich tatsächlich in Seminaren hat mir das geholfen, das zu lernen auch. Aber Grenzen kann man ganz bestimmt auch setzen, indem man einfach anspricht, welches Verhalten, welche Auswirkung hat und dass man das so nicht will. Aber da muss ich weder laut werden dabei noch persönlich angreifen. Das sind eigentlich Zeichen der Überforderung, wenn jemand das notwendig hat. Das heißt, es sagt mehr über die Person aus, von der das kommt, als weniger über dich, der du das vielleicht empfängst.
Ja, total spannend. Das heißt, respektvolle Kommunikation, für die ich ja stehe auf der Baustelle, die funktioniert nach deiner Einschätzung immer, egal in welchem Umfeld, dass man agiert. Und respektvoll wertschätzend zu kommunizieren, heißt in keinster Weise, dass man unklar wird oder schwammig wird, sondern man kann wunderbar respektvoll klar kommunizieren, ohne eben irgendwie respektlos untergriffig zu werden. Und das
Genau.
funktioniert perfekt, ja.
Vollkommen richtig.
Sehr schön. Jetzt haben wir ja oft mit Konflikten auf der Baustelle zu tun. Wir gehen dann gleich noch auf das Thema Verhandlung in der nächsten Frage ein. Und so eine Verhandlung birgt ja immer ordentliches Konfliktpotenzial. Wie schaut man, dass diese Konflikte nicht eskalieren, dass man da in einer Art und Weise kommuniziert, dass man wiederum klar in der Sache ist, völlig logisch, dass man seinen Standpunkt auch dementsprechend deutlich vertritt, jedoch so kommuniziert, dass beim anderen eben keine Emotionen oder wenig Emotionen geweckt werden, so dass man weiterhin beiderseits auf der sachlichen Ebene miteinander sprechen kann.
Gute Frage. Also, ich glaube, wichtig ist, den Konflikt überhaupt relativ zeitnah anzusprechen. Oder überhaupt, wenn dich was ärgert. Also nicht zu warten und zu sagen, Stefan, da war was vor 2 Monaten, da müssen wir reden drüber. Das wäre zu spät. Aber vielleicht auch nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, du, jetzt müssen wir sofort reden. Außer es ist Not am Mann oder Gefahrenverzug natürlich. Warte da nicht auf den richtigen Zeitpunkt. Aber wenn das was Zwischenmenschliches ist, keine Ahnung, ich sehe meinen Vorarbeiter, wie er den anderen fertig macht und denkt man, ah, das war jetzt nicht die feine Englische, da muss ich mal reden mit ihm drüber. Also den zum Beispiel noch Dienstschluss auf die Seite zu nehmen und unter vier Augen zu sagen, du, mir ist das und das aufgefallen, was sagst du dazu, wie ist denn das passiert oder hilf mir mal, das zu verstehen. Dieses Hilf mir mal, das zu verstehen, geht uns ja auch so schwer von der Lippe, weil wäre so vorteilhaft für den anderen, weil wir helfen ja gerne dem anderen normalerweise, aber wenn wir gesagt haben, du bist der Wahnsinn, so kann man das nicht machen, was ist mit dir? Also dann machen wir die ja zu und denken unseren Teil und warten, bis das vorbei ist, das Gewitter. Also da ist halt Kommunikation nicht wirklich sinnvoll. Und eines der größten Hebel bei Konflikten ist einfach das richtige Feedback geben. Das können auch wenige. Und da ist Zeitpunkt eben entscheidend, dass der passt. Und er sagt, du Stefan, ich habe was am Herzen, dann können wir da kurz reden drüber oder ich möchte was besprechen mit dir Thema, möglichst bald. Dann sagst du, ja, jetzt gerade nicht, ich möchte die eine Sache noch abwickeln, aber heute Abend oder dann am Nachmittag, weißt du, dann ist ja auch noch gut. Und dann zum Beispiel die genannte Ich-Botschaft zu verwenden statt der Du-Botschaft. Dann auch Stärken zu nennen und zu sagen, du, ihr erlebt ja normalerweise einen sehr engagierten Mitarbeiter. Die letzte Woche habe ich das vermisst. Was ist denn los? Hilf mir mal, das zu verstehen. Und dann als nächstes in eine Lösungsorientierung zu gehen und zu sagen, was machen wir denn jetzt anders? Weil man könnte wiederum über das Problem reden und jammern und darüber haben wir in der ersten Folge auch gesprochen. Oder man lenkt die Aufmerksamkeit auf die Lösung und holt sich dazu auch Feedback und Vorschläge, anstatt auch die eigenen Mitarbeiter zu micromanagen, ist ein neudeutscher Begriff dafür, wenn ich quasi ständig die Probleme meiner Mitarbeiter löse. Und da gibt es, wenn der Mitarbeiter kommt mit einem Problem, eine sehr einfache Gegenfrage, nämlich, was hast du denn überlegt? So. Und da sieht man, jetzt hat sich derjenige schon Gedanken darüber gemacht oder noch nicht. Und es kann sein, wenn er sich schon Gedanken gemacht hat und nicht weiter kommuniziert, da kann man helfen und wirklich anbieten bei denen. Aber wenn er sich keine Gedanken gemacht hat, weil der Chef wird das eh schon richten oder lösen, naja, dann machst du jetzt halt ständig die Arbeit deiner Mitarbeiter und bist gestresst. Das ist dann auch wieder too much. Aber zusammenfassend ist es tatsächlich die Art und Weise, wie Feedback gegeben wird und Sprache auch gestaltet wird, die darüber entscheidet, ob jemand demotiviert ist am gleichen Tag oder am nächsten Tag und die nächste Woche oder eben motiviert, weil ein angenehmes Klima herrscht. Das prägt ja das Klima, wie wir miteinander reden. Nicht was wir uns sagen, sondern wie wir es tun. Das ist entscheidend.
Das ist absolut entscheidend. Und was ich da sehr herausfordernd finde, du hast ja die Ich-Botschaft jetzt mehrfach angesprochen und du hast ja auch schon kurz umrissen, wie sie geht. Und sie sollte ja starten mit einer Beobachtung. Und wir haben da, glaube ich, ein riesengroßes Problem, überhaupt einmal zu beobachten, das mit unseren Sinnen wahrgenommene von der Bewertung von einem Urteil zu trennen. Du bist zu spät, ist ein Urteil. Zu spät heißt, ich habe das schon mit einem Urteil verknüpft. Was habe ich beobachtet? Du bist um 8:15 auf dem Parkplatz gefahren. Das ist eine Beobachtung. Und ich glaube, der erste Schritt, aber Gabriel, vielleicht kannst du da noch was Näheres oder genauer das erläutern und vertiefen. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir lernen, wirklich zu beobachten und auf Basis dieser Beobachtung dann eben diese Ich-Botschaft aufbauen. Aber wenn wir nicht mit einer Beobachtung einsteigen, dann fällt es uns wahnsinnig schwer, dort weiterzugehen, weil dann steigen wir mit einem Urteil ein und ein Urteil ist automatisch anklagen, ein Urteil ist automatisch verletzen, ein Urteil führt automatisch zu Widerständen beim Gegenüber und es wird wieder schwierig, dass wir auf der sachlichen Ebene
Richtig.
diskutieren.
Von dort kommen ja auch die Wörter beurteilen, verurteilen und das ist grundsätzlich etwas, mit dem sollte man sehr sparsam sein. Das soll irgendwann einmal der Richter machen, oder Gott später mal oder eine Jury, Menschen beziehungsweise Instanzen, denen das Gericht tatsächlich zusteht. Wie du richtig sagst, wer sind wir, dass wir urteilen? Tatsächlich entspannender ist eine Beobachtung zu teilen und zu sagen, du, das ist jetzt meine Wahrnehmung. meine Welt? Hilf mal abzugleichen, was ist deine Wahrnehmung, wie passt es zusammen und worauf einigen wir uns, weil wir müssen oder wollen zusammenarbeiten. Wenn wir das nicht müssen, ist eh wurscht. Also du machst du deins, sie meins. Aber das ist ja bei Projektteams nicht. Da braucht es ja eine Vorgehensweise und idealerweise auch ein gemeinsames Set von Werten. Also wie wollen wir denn das gestalten? Und Respekt könnte eines dieser also Werte sein, zusammen mit Leistung, zusammen mit Offenheit, mit Ehrlichkeit. Also das sollte idealerweise klar sein, zusätzlich zu den Spielregeln. Und dann wird Kommunikation etwas besser funktionieren, denn wir alle haben ja einen Filter. Dieses Filtermodell heißt, ich nehme die Welt durch diesen Filter unbewusst wahr. Und der Filter ist geprägt von Sozialisation, also wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich geprägt, welche Erfahrungen habe ich gemacht, welche Reisen habe ich getan, welche Ausbildung habe ich, wie ist mein aktueller Zustand, bin ich überarbeitet oder bin ich total entspannt. Und es gibt Milliarden verschiedene Filtersysteme auf der Welt, nämlich so viele, wie es Menschen gibt. Und da ist es kein Wunder, dass der eine sagt, also so wie du das sagst, so kann man das nicht sagen. Und du sagst, ja, so kann man das sagen. So. Wer hat jetzt recht? Wahrscheinlich jeder aus seinem Blickwinkel. Und trotzdem gehe ich zurück jetzt zu dem Punkt, den du sinnvollerweise vorhin angesprochen hast, nämlich dieses Beobachten. Und nicht nur, das möchte ich jetzt ergänzen, nicht nur, was beobachte ich beim anderen, sondern was beobachte ich denn bei mir? Auch das ist doch wichtig, nämlich zu sagen, du, ich merke, dass mir dieses Verhalten von dir schwerfällt. Es geht sogar so weit, dass es mich ärgert. Und du würdest mir echt helfen, dass ich mich ein bisschen weniger ärgern muss, wenn wir in Zukunft um 8 Uhr wie vereinbart anfangen können und nicht um 8:20 Uhr, als du noch einen Kaffee runterlässt. Verstehe, dass du Koffein magst, ich mag ja, aber weißt du, wozu machen wir uns die Dinge aus, wenn sie auch nicht eingehalten werden? Also ich wünsche mir tatsächlich nächster Start um 8 Uhr. Was sagst du dazu? So, normalerweise ist es jetzt geklärt, Commitment ist da und am nächsten Tag wird um 8 Uhr gestartet. Aber vielleicht sagt der andere, ja, sorry, ich habe meine Mutter noch ins Krankenhaus gefahren, da geht's nicht gut. Ja, dann weißt du auch, was Bescheid, was Sache ist, du weißt Bescheid und wirst nicht groß Konsequenzen setzen. Aber es kann ja sein, dass es heißt, du, gestern war es nur so lustig, wir sind noch so lange gesessen, ich wollte halt ein bisschen länger schlafen. Ja, dann wirst du auch dementsprechend sagen, ja, das ist schön für dich, aber wer feiern kann, kann auch arbeiten. Und weißt du, wenn wir uns ausmachen, dann wünschen wir darauf, dass das verlässlich ist. Das muss zählen. Also die Beobachtung beim anderen ergänzen mit der eigenen Beobachtung und das beides anbieten und drüber reden, kann einfach hilfreich sein für die tägliche Kommunikation. Jetzt nicht in jeder Situation gleich natürlich. Manchmal muss ganz schnell was entschieden werden und dann redet man später drüber. Aber grundsätzlich sollte besprochen werden, sowohl das, was schief läuft, als nämlich was lernen wir daraus, was ändern wir, als auch das, was gut läuft. Zum Beispiel einen Kunden von mir, dem habe ich empfohlen, in seinem wöchentlichen Führungskräfte-Showfix mit der Frage zu beginnen, was läuft bei jedem von euch, lieber Abteilungsleiter, gut? Erzählt's mal. Maximal 3 Minuten pro Person und los geht's. Und dann sind die natürlich mit einer anderen Stimmung in den Tag gestartet, als wenn es gleich heißt, Mensch, das Ersatzteil ist nicht da oder ich habe die Excel-Tabelle von dir immer noch nicht, was ist los? Also das macht schon einen Unterschied.
Das macht einen wesentlichen Unterschied. Ich mache das in meine Calls mit in meinem System, das du erkennst, Meister der Baustellenkooperation. Und da starten wir auch in jedem Call mit einem Win der Woche. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin präsentiert und teilt mit der Gruppe den Win der Woche. Und was ich so faszinierend finde, neben dem Aspekt, den du gerade genannt hast, ist, dass ja viele nicht einmal in der Lage dazu sind, das wahrzunehmen, was gut läuft. Das heißt, du lernst darüber erst einmal, dir Gedanken zu machen, was läuft denn gut. Wenn ich dich frage, was ist die Woche scheiße gelaufen, dann hat jeder zack, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber wenn ich frage, was ist gut, ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das ist so faszinierend, dass du auch wirklich dann die Menschen dazu zwingst, in Anführungszeichen, auch das mal zu würdigen, was gut läuft. Und du sagst es vollkommen richtig, ich stelle das auch fest, dass man da gleich mit einem ganz anderen Mindset dann in so einen Call oder in so einen Tag hinein startet. Ich habe es vorher schon gesagt, wir wollen uns auch über das Thema Verhandlungsführung, natürlich nicht in der Tiefe, weil das wäre auch wieder ein eigener Podcast, bloß im Zusammenhang mit der Gesprächsführung unterhalten. Wie trete ich in einer Verhandlung auf? Wie trete ich auf oder wie kommuniziere ich, wenn ich etwas wenn ich jemanden überzeugen möchte, wenn ich meinen Standpunkt vermitteln, vertreten möchte? Was sind da die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht?
Also kurz zusammengefasst geht es darum, sich grundsätzlich einfach mal schon mal vorzubereiten. Das ist schon mal die halbe Miete. Nämlich, wer ist mein Gesprächspartner? Wer ist bei dem Meeting dabei? Was hat er oder sie für Ziele? Was werden die wollen von mir? Sich damit auch auseinanderzusetzen, weil da kann ich mir ja schon Optionen überlegen, wie ich auch auf dessen Wünsche eingehen kann. Es ist ja nicht so, dass man immer nur hergeht und sagt, ich will A, B und C und du hast zu liefern, da wird der andere nicht mitspielen, wenn der auf Augenhöhe ist. Aber sehr viel wirksamer ist eben, sich auch nicht nur die eigenen Ziele zu überlegen, sondern auch die des Gegenübers. Und bei den eigenen Zielen finde ich sehr hilfreich und entscheidend, minimal, maximal und ein realistisches Ziel zu definieren. Also bei welchem Ergebnis würde ich aufstehen und gehen? Maximal Forderung und Anführungszeichen, mit der werde ich wahrscheinlich starten. Und rauskommen wird das in der Mitte das realistische Ziel, was man dann verhandeln kann und wahrscheinlich dem anderen auch ein bisschen entgegenkommt. Und die nächste Frage kann auch sein, was kann ich dazugeben, was dem anderen einen Mehrwert liefert, aber mir nicht so viel kostet?
Den Kuchen größer machen, oder? Ja, das ist bei uns in der Baubranche oftmals sehr herausfordernd, weil die Verhandlungsmasse bei uns meistens sehr eindimensional ist, nämlich der schnöde Mammon. Also insofern ist es oft schwierig, die Verhandlungsmasse oder den Kuchen zu vergrößern, wie es im
Ja.
Harvard Negotiation Project heißt, gell?
Ja, die Idee ist ja auch, wenn es ums Geld geht, bei den Konditionen Varianten zu haben, zum Beispiel Zahlungsziele. Grundsätzlich gibt es bei mir in den AGBs, dass 50% des Gesamtwertes sind bei Auftragserteilung fällig, die restlichen 50 noch Abschluss des Projektes. Und für 90, 95% der Kunden ist es überhaupt kein Problem. Die zahlen das gleich, die Hälfte. Damit ist das einmal erledigt. Das Commitment ist da. Es erhöht meine Liquidität. Dem Kunden macht das nichts. Und der Termin ist fix. Das hilft also beiden. Dann gibt es aber Konzerne, die sagen, na, im Voraus zahlen wir gar nichts. Wir haben normalerweise auch sogar 60 Tage Zahlungsziel. Aber wissen Sie was? Weil Sie sind machen wir das Zahlungsziel auf 5 Tage nach Projekt, aber es gibt keine Zahlung. Sage ich, okay, überleg kann kurz und denk mal, ja, können wir uns ausmachen, wenn auch auf der Gegenseite dann etwas kommt, was eine sinnvollere Begründung ist, außer wir sind der Konzern. Und eine sinnvollere Begründung kann sein, dafür bucht man Sie, Herr Hoferdinger oder Herr Schandl, 3-mal im Jahr mit 2 Tagen. Sagen wir, okay, ein Volumen von 6 Seminartagen ist interessant, da können wir uns auf außerordentliche Zahlungskonditionen einigen und ist zum Beispiel damit im Geschäft. Ja. Also auch da gibt es Möglichkeiten, das zu gestalten. Und grundsätzlich muss man immer überlegen, ist man im günstigen Segment und geht über die Masse oder ist im Hochpreissegment und liefert dafür in die Tiefe sehr herausragende Qualität, weil ich habe gestern Abend mich mit einem Geschäftsführer getroffen zum Abendessen. Wir haben inzwischen eine sehr schöne freundschaftliche Basis. Ich darf sein Führungsteam immer wieder begleiten mit verschiedenen Seminarthemen. Ja, und der kommt halt inzwischen auch mit dem Elektro-BMW daher, der über 100.000 Euro kostet. Das müsste ja auch nicht sein. Man könnte ja auch einen Skoda um 30.000 Euro oder einen Dacia oder einen VW fahren. Das heißt, was will ich damit sagen? Es gibt immer Kunden für was Günstiges und es gibt auch Kunden für eine teurere, hochwertige Lösung. Also nicht alle sind Preiskäufer. Und auch das gehört zur Vorbereitung. So, also was will ich, was will der andere? Und dann gehe ich vorbereitet in die Verhandlung. Und das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber normalerweise mache ich ja zweitägige Verhandlungstrainings, wo wir dann auch reden über Körpersprache und viele andere Themen, die es dann noch so gibt mit Fallbeispielen. Aber das sind normalerweise einfach schon mal sehr gute Ansätze. Das Harvard-Modell haben wir ja auch schon erwähnt. Du erinnerst dich noch an den Satz aus dem Harvard-Modell? Wie war der? Oder soll ich ihn
Das
nochmal wiederholen?
sagen du
Weil ich
nochmal
möchte, dass
schnell.
du auch profitierst heute.
Ja, ich kenne dich ja, du konntest es nicht lassen, gell? Du konntest da
Ich
nicht
kann es
raus
nicht
aus
lassen.
deiner Haut. Ja.
Kostenloses Coaching heute. Hart in der Sache, weich in der
Ja,
Person.
genau.
Dann die andere Säule von dem Harvard-Modell ist, mehrere Optionen mit Vorteilen für alle Beteiligten zu erkennen und die oder anzubieten und vorzubereiten. Und die dritte Säule von insgesamt drei sind, die
Die Menschen.
Bedürfnisse zu erkennen und nicht die Positionen. Das
Genau.
heißt, wenn du sagst, Gabriel, ich brauche nur 10% von dir, dann ist manchmal so, dass es wirklich die 10% sind, aber manchmal ist es so, dass du sagst, ich sehe noch nicht ganz Preis-Leistung im Einklang. Und wenn ich sage, was du, Stefan, du kriegst für eine Seminargruppe von mir nochmal 10 signierte Bücher dazu, kostet normalerweise pro Stück 20 Euro, mal 10 sind 200, die kriegst du ohne Verrechnung. dann sagst du, okay, wenn das nur mitkommt, dann sind wir im Geschäft und dann buche ich dich für dieses Seminar. Warum? Du hast jetzt ein gutes Geschäft gemacht, du hast profitiert, musst etwas nicht zahlen und kannst da, angenommen, du hättest deinem Chef dem sagen, schau, ich habe nur was dazu verhandelt. Und mir kostet ein Buch ja im Einkauf auch nicht 20 Euro. Das wissen wir auch. Unterschied zwischen Einkauf und Verkauf. Ich zahle circa die Hälfte. Aber die Hälfte dann investiere ich gern. 10 mal 10 sind 100. Das geht dann auf meine Kappe. Aber dafür habe ich den Auftrag mit dir und muss vielleicht jetzt nicht beim Tagessatz schrauben. Also das sind einfach Beispiele jetzt auch aus meiner Welt ganz spezifisch. Aber die Prinzipien dahinter, die lassen sich ja umsetzen. Weil mir hat immer wieder in Verhandlungen das Harvard-Modell dafür geholfen mit diesen drei Säulen.
Sehr gut. Also das heißt im Endeffekt, Vorbereitung ist alles, wie dieses Sprichwort, Vorbereitung ist die halbe Miete, glaube ich, gibt so ein geflügeltes Wort. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und dann in weiterer Folge eben schauen, dass man den Menschen oder die Interessen von den Positionen trennt. Das heißt, dass man hinter die Positionen blickt. Was sind denn die Themen? Warum kann der andere nur nicht drüber springen? Warum kann der andere nur nicht ja sagen? Also eben dieses Beispiel, dass Preis und Leistung vielleicht noch nicht ganz im Einklang sind. Also solche Gedanken sich zu machen, Kuchen vergrößern, wenn es möglich ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und du hast es vollkommen richtig gesagt. Natürlich würde das den Rahmen heute sprengen und wir könnten auch ein eigenes Gespräch, einen eigenen Podcast über das Thema Verhandlungsführung machen. Das
Ich
heißt,
habe einige
wir haben
Ideen. Ich
schon
glaube, wir hören
drei
uns.
weitere Podcasts heute
Genau, wir hören
vereinbart.
uns bald nochmal, Stefan.
Ja, schaut so aus. Kannst du denn zum Abschluss dieser Folge noch ein einfaches rhetorisches oder wieder, nehmen wir wieder drei wie in der ersten Folge, drei einfache rhetorische Werkzeuge oder Techniken nennen für unsere Zuhörer, die leicht umsetzbar sind, ja, also die in der Praxis relativ schnell Wirkung zeigen und die sie dann auch wirklich direkt ausprobieren können?
Sehr gerne. Erstens, hör öfter zu. Das ist vielleicht der Grund, warum wir zwei Ohren bekommen haben und nur einen Mund. Zweitens, stelle mehr Fragen, weil dann kriegst du Informationen vom anderen, sowohl in der Verhandlungssituation als auch im Mitarbeitergespräch, als auch im Projektteam, als auch im Konflikt. Stelle mehr Fragen. Drittens, lobe mehr. Meine Erfahrung ist, dass das zu kurz kommt. Wir erwischen uns immer noch, wenn Dinge schief laufen. Aber es laufen jeden Tag auch Dinge gut. Und die gehören auch ausgesprochen. Das motiviert Menschen. Und das ist einfach eine besondere Atmosphäre, in der man dann arbeiten darf. Und Stefan, jetzt lege ich noch eins oben drauf. Wir machen 3+1 heute. Ja.
Umsonst oder was?
Genau. Ja, auch das ist
Kostenlos.
proaktiv was geben. Nämlich das vierte ist, was ich zum Abschluss auch gerne sagen möchte, ist, sei mutig. Beispiel, eine wahre Geschichte von einer großen Drogeriekette, die mich mal gebucht hat, tatsächlich für eine Roadshow in mehreren deutschen Städten, wo die ganzen Verkaufsmitarbeiterinnen hingekommen sind. Und im Vorfeld dazu bin ich einkaufen gegangen in ihre Geschäfte, um zu schauen, wie sind die drauf und was haben die für Stärken und was könnten die noch ein bisschen besser machen. Und an irgendeiner Stelle, Ziel war auch tatsächlich dort Strumpfhosen einzukaufen, weil es war eine Strumpftagung, auf der ich als Sprecher war zum Thema Motivation. Jetzt stehe ich dort bei den Strumpfhosen und habe tatsächlich dort mich interessiert und habe der Verkäuferin gesagt, ich soll meiner Freundin eine gute Strumpfhose mitnehmen, aber jetzt sehe ich, die ist so teuer, die kostet 30 Euro für eine Strumpfhose. Das ist schon viel. Haben Sie da nicht auch was Günstigeres? Und sie war mutig, sie war cool, sie war kreativ, weil sie gesagt hat, ja, haben wir. Wir haben unsere Eigenmarke, die kostet ein Drittel. Aber darf ich Ihnen was empfehlen? Als Frau und Strumpfträgerin, nehmen Sie doch beide. Die teure für einen hochwertigen Anlass, hat Ihre Freundin eine Freude damit. Und die günstige, die Sie für den Alltag einfach so oft anzieht, bis einmal ein Riss drinnen ist oder irgendwas dann zum Auswechseln ist. Also, da können Sie schon nichts mehr falsch machen. So, was ist passiert? Ich habe nicht nur die günstigere genommen, sondern tatsächlich beide. Ich habe nicht 30 Euro gezahlt, auch nicht 10, sondern 40. Und das war ich einfach auch bereit, weil mir hat dieser Mut gefallen, einfach mir beides zu verkaufen, die teure und die günstige Lösung. Also das hat man, und das habe ich natürlich im Vortrag auch mit einem schönen Lachen erwähnt und die dafür recht gelobt.
Ja, sehr schön. Mut ist was ganz was Wundervolles, der uns, glaube ich, alle miteinander sehr oft abgeht. Auch da hängen natürlich gewisse Ängste, gewisse Glaubenssätze mit drinnen. Logischerweise trotzdem öfter mal über seinen Schatten springen, das würde uns, glaube ich, oder den meisten von uns gut stehen. Ja, vielen Dank, lieber Gabriel, auch für
Sehr gerne.
diesen zweiten Teil zum Thema Rhetorik, zum Thema Kommunikation, für die wunderbaren Impulse, die uns wirklich weiterhelfen. Helfen, ob auf der Baustelle, ob im Büro oder sonst irgendwo. Ja, mehr zum Gabriel erfahrt ihr und auf seiner Homepage gabrielschandl.com. Ich verlinke das natürlich alles auch in die Shownotes, auch sein Buch selbstverständlich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da oder teilt die entsprechenden Beiträge auf Social Media. Und das letzte Wort in einem Interview haben immer meine Gäste und deswegen, Gabriel, die abschließende Frage an dich. Wenn du dir eine Welt in 10 bis 15 Jahren vorstellen könntest, meine Bauinterviewgäste frage ich nach spezifischem Bauumfeld, aber du, nachdem du natürlich kein Baumensch bist, darfst du dir eine Welt im Allgemeinen visualisieren, darfst du dir ausmalen. Also wenn du dir eine Welt ausmalen könntest, die in 10 bis 15 Jahren bei uns wäre, wie würde die aussehen?
Das ist eine schöne Frage, Stefan, weil da beschäftigen wir uns ja schon mit der Lösung. Und weißt, ich bin ein großer Fan davon. Und ich bin auch ein großer Fan der Idee, dass wir ja selber gestalten können. Wir haben hier eine wunderschöne Welt bekommen und in meiner Vision einer noch schöneren Welt tun wir einfach auch noch mehr für die Umwelt, damit sie nicht nur erhalten bleibt, sondern damit sie sich auch regenerieren kann. Ich glaube, wir haben Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sie auch etwas ausgebeutet. Und ich glaube, jeder von uns kann einen kleinen Beitrag liefern. Als ich gestern zu diesem Abendessen gefahren bin mit dem Geschäftsführer, bin ich mit meiner Elektro-Vespa hingefahren. Die macht keinen Lärm, die ist leise, die lässt sich in 4 Stunden mit Haushaltsstrom wieder laden und ich muss da keinen Benzin oder Diesel reintanken. So, ist ein ganzer kleiner Beitrag. Aber erstens freue ich mich da gern und zweitens habe ich den Eindruck, ich tue ein bisschen was auch für die Umwelt. Und wenn jeder so anfängt zu denken, dann wird diese Menge an Kleinigkeiten und kleinen Schritten sich irgendwann einmal auch auswirken. Und ich glaube schon, dass wir das unseren nächsten Generationen auch ein bisschen schuldig sind. Und das Zweite, was ich sehe in 15 Jahren, wenn ich an eine ideale Welt denke, ist einfach die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also passend zu unserem Thema, wo einfach mit Respekt, mit Freude, mit Wertschätzung, wir werden immer noch Probleme haben. Aber wir lösen es vielleicht etwas besser, weil diese Kreativität und die Chance haben wir Menschen. Ich habe das lang über viele Jahre lernen müssen, wie das geht und lerne es immer noch. Es gibt halt Naturtalente und es gibt welche, die lernen es. Aber das ist ja gleichzeitig die gute Nachricht, nämlich dass wir dazulernen können. Wir müssen stehen bleiben. Wir können uns weiterentwickeln. Und das ist meine Hoffnung, dass das auch in eine positivere Richtung geht. Auch wenn die aktuelle Weltwirtschaftssituation nicht danach ausschaut und wenn gerade dort kommunikativ und mit sehr viel Machtspielen vieles schiefläuft, bleibt uns immer noch über, uns darauf zu konzentrieren, was können wir tun dort, wo wir gerade sind, um das in eine bessere Richtung zu lenken und zu gestalten. Und das sind die Bilder, die mir kommen und die ich gerne denke, wenn ich diese Frage wirken lasse. Und das erhöht meine Vorfreude, meinen Teil dazu beizutragen, der nicht immer gelingen wird, aber immer öfter wäre zumindest schon mal ein Anfang.
Vielen Dank, lieber Gastgeber.
Danke dir.